Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Theresa Stretz und Cordula Winterholler zum Thema Logopädie bei psychischen Erkrankungen.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Und heute darf ich wieder hosten. Mein Name ist Cordula Winterholler, ich bin Logopädin und ich habe mir heute auch eine Kollegin eingeladen. Theresa sitzt mir am Bildschirm gegenüber und ja, wir sind uns begegnet. Ich kenne nämlich Theresa schon sehr viel länger als sie mich. Ich arbeite nämlich in der Praxis, in der Theresa früher gearbeitet hat und ich habe Patientinnen, kleine und große, von ihr übernommen und habe immer ihre tollen Berichte gelesen. Dachte, boah, das sind super Abschlussberichte und habe mich da sehr orientiert dran. Und jetzt auf dem Kongress, DBL-Kongress in Bremen, standen wir an einem Tisch zusammen und haben uns so vorgestellt und ich sagte, Mensch, du bist doch die, die immer unterzeichnet hat, du bist doch die Mitarbeiterin, die ehemalige, und wo bist du gelandet? Und die Antwort, ich hatte natürlich an Forschung gedacht, natürlich denken wir ganz klassisch an Reha, Frühförderung, ambulante Praxis, und dann antwortete mir Theresa etwas ganz anderes und deswegen bist du heute da. Herzlich willkommen, liebe Theresa. Schön, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen. Ich sag's noch nicht. Ich gebe das Wort an dich weiter.
Ja, ganz lieben Dank, Cordula. Ich freue mich, heute hier zu sein. Das ist mein allererster Podcast. Bin ganz gespannt, wie das heute läuft. Und ja, freue mich auch über diese Möglichkeit, hier über ein Thema zu sprechen, das, glaube ich, in unserer Berufswelt noch ziemlich unterrepräsentiert ist. Und zwar die Arbeit mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, und zwar in jedem Alter. Ja, du meintest ja auch zu mir, ich soll erst mal ein bisschen was zu mir sagen. Also ich habe Psycholinguistik in Salzburg studiert, im Bachelor, und dann klinische Linguistik im Master in Marburg und habe die letzten Jahre auch nebenberuflich bei der Christina Kauschke in Marburg promoviert. Und ja, ich bin also sowohl Sprachtherapeutin als auch Wissenschaftlerin. Und mein Lieblingsbereich ist tatsächlich sowohl in der Therapie als auch in der Forschung die Kommunikation in sozialer Interaktion und der Ausdruck von Innerem, also zum Beispiel von Gefühlen. Also wie drücken wir uns aus, auch gerade wenn wir vielleicht emotional gerade sehr intensiv erleben, was auch immer das ist. Ja, und neben diesem Bereich, erzähle noch ein bisschen mehr, sehe ich mich tatsächlich auch als Systemikerin. Also in meinen Therapien ist für mich wichtig, so auch, ja, ich sag mal, so systemische familientherapeutische Prinzipien mit reinzubringen, was gerade in der Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung sehr hilfreich ist. Und ich habe zunehmend auch den Fokus auf die Körpersprache. Das heißt, ich bilde mich da gerade weiter im Bereich Biodanza. Vielleicht kennst du es sogar. Das ist ein tanztherapeutischer Ansatz oder ja, Therapie nicht unbedingt. Man kann es auch für jeden Menschen nutzen. Man muss dafür nicht therapeutisch arbeiten. Und da geht es ganz explizit um freien Tanz und um den Kontakt mit anderen. Also wie drücke ich mich aus? Und wie geht es mir im Kontakt mit dem Gegenüber? Und das ist ja das, wo für mich diese Schnittstelle der Sprache ist, weil im Grunde ist Sprache ja dafür da, Beziehungen herzustellen. Und genau, das ist das, was mich auch in meinem Berufsalltag beschäftigt.
Also wie bist du dann dazu gekommen, Theresa, dass du arbeitest ja in einer psychiatrischen Klinik?
Genau,
ja. Wie bist du an diese Stelle gekommen? Das ist ja jetzt nicht dieses klassische Profil und du hast ja jetzt auch schon den Blumenstrauß wirklich aufgemacht, dass du auch nochmal deutlich machst, oh, anscheinend gibt es da auch noch Bereiche, die es uns zusätzlich erleichtern, in so einem Kontext oder mit Betroffenen zu arbeiten. Also das hast du nochmal aufgemacht. Das können wir nachher nochmal anschauen.
Genau.
Aber wie bist du dazu gekommen? War diese Stelle
Ja.
ausgeschrieben? Also war die Klinik, ist die so aware, dass sie sagen, oh, wir brauchen die Logopädie? Oder ist es aus was anderem entstanden?
Also, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich von der Stelle hier erfahren habe, tatsächlich als Lehrlogopädin gearbeitet und da auch schon mit dem Schwerpunkt Pragmatik und Kommunikation und eher im Kinderbereich auch. Und ich wurde damals angerufen von meiner jetzigen Kollegin, weil sie eben Verstärkung gesucht hat. Und im Bezirkskrankenhaus Bayreuth, in dem ich jetzt bin, ist die Sprachtherapie wirklich schon eine lange, lange, also hat die Sprachtherapie oder die Logopädie eine sehr lange Tradition, sind hier, ich kann dir jetzt nicht die Jahre sagen, wie lange es hier schon gibt, aber das Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist ursprünglich, hatte das auch einen neurologischen Schwerpunkt und dadurch waren natürlich auch Sprachtherapeutinnen gefragt. Und das Krankenhaus hat sich dann aber strukturell verändert. Und einerseits ist die KJP entstanden, also die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dort ist die Logopädie und Sprachtherapie tatsächlich auch in den Richtlinien explizit vertreten. Also wir gehören zu den Spezialtherapien, wie auch die Ergotherapie zum Beispiel, die wirklich verpflichtend auch eingesetzt werden müssen in der KJP. Sonst kriegen die Häuser hier wirklich Schwierigkeiten mit der Abrechnung. Also es ist verpflichtend, dass wir hier arbeiten. Es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, was
Im
etwas
Kinder- und Jugendbereich.
genau
Für den Kinder- und
und
Jugendbereich, das heißt, da wird so ein multidisziplinärer Ansatz auch befürwortet.
er ist verpflichtend
Der ist
tatsächlich, ne?
verpflichtend, ja.
Genau. Und es ist aber anders bei den Erwachsenen. Also in der Klinik für die Erwachsenenpsychiatrie und Psychosomatik gibt es zwar auch Spezialtherapien, da werden wir, also unsere Berufssparte, aber nicht explizit genannt. Und ich kenne in Deutschland jetzt noch genau zwei andere Therapeutinnen und ihre Teams, die in zwei anderen Häusern arbeiten, in denen eben auch Logopädie in der Psychiatrie durchgeführt wird.
Und wo
Und das
sind die,
war's nicht.
Theresa? Wo sind die in
In
Deutschland
Mainz und
verstreut?
Bonn, also wir haben einmal die Annalena Köpp, die auch das Netzwerk beim DWBL ins Leben gerufen hat. Die ist in Mainz und die Maria Dietrich sitzt in Bonn, die im DBS das Netzwerk quasi hier benannt hat.
Also im Kinder- und Jugendbereich ganz klar mit involviert. Im Erwachsenenbereich hat es bei dir eine alte Tradition und es ist in Deutschland doch nicht so viel vertreten, auch wenn es
Nee.
in Bayreuth diese alte Tradition hat. Und du hast jetzt noch, ich mache diesen kleinen Schwenker, weil du es schon gesagt hast, ihr habt euch auch schon vernetzt.
Wir haben uns schon vernetzt, genau. Und zwar haben wir ein Netzwerk gegründet, das interdisziplinäre Netzwerk für Kommunikations- und Schluckstörungen bei psychischen Erkrankungen. Ein langer Begriff. 2024 wurde das gegründet und inzwischen, also dieses Jahr, wurde es auch bei den zwei großen Berufsverbänden in Deutschland sozusagen angemeldet und integriert. Und ja, wir sind auch immer auf der Suche nach Interessierten, die Lust haben, sich da noch mit einzubringen. Wir sind ein Netzwerk, das interdisziplinär aufgestellt ist. Also wir haben verschiedene Berufsgruppen drin, die eben mit Menschen mit psychischer Erkrankung arbeiten und geplant ist, dass wir schon wissenschaftlich jetzt erstmal erste Schritte in Deutschland gehen, um die Relevanz der Sprachtherapie oder Logopädie bei den Erwachsenen zu zeigen. Ich würde auch gerne da noch was dazu sagen, warum ich finde, dass es relevant ist. Aber erstmal so, es ist gar nicht, also es weiß irgendwie niemand, warum
Ja.
ist es eigentlich relevant? Und genau, das ist die Aufgabe des Netzwerks, da wirklich Awareness zu schaffen für diesen Bereich.
Theresa, hast du einen Überblick, wie das international ausschaut, über den Grenzen von Deutschland?
Ja, also ich weiß, dass in Großbritannien und Australien beispielsweise ein deutlich größeres Netzwerk schon existiert. Gerade auch aus Großbritannien, da gibt es die sogenannten Mental Health SLTs, also Speech Language Therapists, Mental
Ja.
Health, dann vorne dran gesetzt. Genau, die sozusagen in den Kliniken auch schon arbeiten. Hinter mir hängt auch ein Factsheet aus, das ich quasi da schon hergenommen habe. Und da ist auch so die Idee, dass wir das ins Deutsche übersetzen und ja, vorantreiben.
Das macht ja dann schon deutlich, dass wir hier nochmal eine neue Sparte haben, die auch für die Logopädie auch nochmal therapeutisch eine Herausforderung ist, nämlich zu schauen, welche Kompetenzen braucht es eventuell noch, ne? Was sind unsere Kernkompetenzen? Und da hast du ja auch Pragmatik und Kommunikation genannt. Und im Netzwerk ist auch das Thema Schlucken ganz, ganz wichtig dabei, Thema Essen und Trinken. Und dann eben zu gucken, was braucht es dann noch? Und du hast ja schon auch aufgezeigt, dass du dich ja da auch schon orientierst und sagst, das ist wichtig. Wie schaut bei dir ein Alltag, Arbeitsalltag aus?
Also ich arbeite, wie gesagt, mit Menschen jeden Alters. Ich habe meistens vormittags Kinder und Jugendliche oder nachmittags Erwachsene, Patienten. Und wie schaut ein Arbeitsalltag aus? Ja, ich habe tatsächlich Therapie und Wissenschaft, aber ich würde jetzt gern eher so die Therapie ein bisschen beschreiben.
Ja.
Meistens, glaub, vielleicht noch einen Punkt vorher, weil du auch meintest, wie kommt es, dass die Sprachtherapie in der Erwachsenenpsychiatrie so vertreten ist? Also da kam niemand auf uns zu, der gesagt hat, wir brauchen uns. Sondern es geht im Grunde um so eine Art selbstbewusstes Therapeuten, also man braucht eine selbstbewusste Therapeutenpersönlichkeit, die über den Tellerrand schaut und sagt, hey, ich habe eine Expertise und ich kann mich da einbringen. Und das erwähne ich jetzt, weil das mit meinem Alltag hier sehr stark zu tun hat. Ich bekomme Anmeldungen, aber ich bekomme die nicht einfach so, sondern ich bekomme die, weil ich im Austausch mit den sogenannten fallführenden Therapeuten bin. Das sind Psychotherapeuten oder Psychologen oder Psychologinnen. Und mit denen habe ich schon Fälle besprochen und dann denken die sozusagen an mich oder an die Sprachtherapie und überweisen oder ja, neue Patienten. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Frau mit so um die 30, also ich habe oft junge Menschen zwischen 20 und 40, sage ich jetzt mal, mit Depressionen oder Angststörungen. Das ist so ein ganz prototypisches Klientel von mir hier. Die sind bei uns auf der Psychosomatikstation und die werden oft angemeldet mit dem Thema, ja, die sind so unsicher in der Kommunikation. Und dann ja, geht es für mich darum herauszufinden, was meinen die jetzt genau mit unsicher, wie kann ich das jetzt linguistisch oder logopädisch beschreiben. Und meistens sind es Menschen, die haben einen sehr gehemmten Sprechantrieb, eine hohe Antwortlatenz, sind sozial sehr zurückgezogen auf Station oder tun sich auch in den Therapien bei den Fallführern, also wirklich in der Psychotherapie, schwer, über ihr Inneres zu sprechen. Oder wissen nicht, was sie sagen sollen oder wie sie es sagen sollen, sprechen sehr leise oder sind auch so versteinert nonverbal. Genau, und also ist auch nicht so verwunderlich, ja, wenn ich in einem hohen Angstzustand bin, fällt es mir schwer, irgendwie auf Sprache zuzugreifen, wenn mein System mit was anderem beschäftigt ist. Und bei mir geht es dann in meinem Alltag hier darum, wirklich mit den Patienten Ressourcen zu finden, wieder den Körper wahrzunehmen und Zugänge zu finden, wie kann ich das, was in mir ist, ausdrücken und sozusagen mehrere Optionen an die Hand zu geben, die dann hoffentlich auch in der Psychotherapie hilfreich sind. Also ich sehe mich da als Unterstützerin, um auch die Psychotherapie mit zu unterstützen aus der sprachlichen Sicht sozusagen und die Patienten melden oft rück, dass das erstmal ein guter Ansatz für sie ist, weil es nicht gleich um Gefühle geht oder um ihre Kindheit oder um irgendein großes traumatisches Thema, sondern es geht erstmal um so ganz klare Themen wie die Lautstärke oder den Wortabruf. Also so ein sicheres Feld, in dem man erstmal ankommen kann und weiß, was einen erwartet und dann können sich die Patienten oft sehr gut darauf einlassen. Ja.
Also es sind, wenn du das so beschreibst, habe ich so den Eindruck, das sind so diese so Basis an die Basis wieder ranzukommen, damit ich überhaupt Ausdrucksmöglichkeiten finde für das, was ich erlebe oder was mir passiert ist, dass ich Stimme wiederfinde und Worte wiederfinde, um das auch auszudrücken.
Weil du das vorhin auch meintest, also was braucht es da, welche Kompetenzen brauche ich?
Ja.
Tatsächlich glaube ich, es braucht eigentlich jetzt nicht eine neue fachliche Kompetenz, sondern wir haben das alles, wir lernen das alles, aber es geht darum, diese verschiedenen Kompetenzen zu verknüpfen und ja, da wirklich selbstbewusst über den Tellerrand zu gucken, ne? Also ob das jetzt die Atembereiche sind oder den Resonanzraum öffnen, den Körper wahrnehmen aus der Stimmtherapie oder die Artikulationsgenauigkeit, die ich vielleicht auch in der Dysarthrie-Therapie oder ob das semantische Felder sind, ne? Also die ich irgendwie aus der Aphasietherapie vielleicht kenne. Also ich glaube, wir haben das eigentlich alles. Es geht nur darum, das zu nutzen.
Ich denke auch, dieses Grundrepertoire haben wir, aber so wie du vorhin auch gesagt hast, dann gibt es ja auch noch mal Punkte, wo wir uns auch mit anderen Disziplinen auch treffen, wo du sagst, der systemische Draufblick, ne? Und da treffen in diesen Fortbildungen, Weiterbildungen, treffen wir uns ja auch wieder im Austausch mit anderen. Und damit können wir auch noch mal unser Repertoire für uns und für Betroffene auch noch mal stärken und auch für die Kommunikation im interdisziplinären Kontext. Oder du hast die Tanztherapie, wie heißt es da?
Biodanzer heißt es,
Genau,
genau. Kommt auch aus
Biodanzer.
der Psychiatrie tatsächlich.
Genau,
Also.
das kommt aus der Psychiatrie, ne? Und zu sagen, ich denke, das ist schon, wo dieses Thema auch einer Transdisziplinarität, wo sich auch so ein bisschen Grenzen verschieben in die eine oder andere Richtung, wo man sagt, das könnten hilfreiche Aspekte noch sein zu dem, was wir im Koffer haben.
Genau, und gleichzeitig glaube ich, ist es sehr wichtig, die eigenen Grenzen auch zu kennen. Und also der Vorteil im Klinikalltag ist, Kliniken sind in der Regel sehr stark hierarchisiert und strukturiert. Das heißt, mir wird auch klar kommuniziert, wo meine Grenze ist. Und ich weiß, es gibt irgendwie den leitenden Oberarzt und es gibt die Psychotherapeutin und so weiter und deren Aufgabengebiete. Und dadurch ist für mich auch ganz klar, was ist mein Handlungsfeld. Und in der ambulanten Therapie, glaube ich, ist man da vielleicht noch mal freier, muss aber auch ein bisschen aufpassen und sagen, ja, das könnte ich jetzt, ich sehe das alles, ich nehme ganz viel an dieser Person wahr, ich schaue über meinen logopädischen Tellerrand, aber dennoch so diese Expertise so in diesem Feld zu lassen, ne? Und klar zu bleiben, was kann ich wirklich gut, ja.
Das ist ein Aspekt und ich hatte auch nach unserem Gespräch, habe ich sofort gedacht, boah, ich bin so oft auch in diesem Kontext eigentlich, im ambulanten Bereich, ja, gerade das Thema Stimme, ja, das Thema Atmung, da bekomme ich auch immer häufiger von Psychotherapeuten, eben Patienten, Patientinnen zugewiesen oder beziehungsweise die halt sagen, geh doch mal zur Logopädin, da stimmt was mit der Atmung nicht, mit deiner Stimme. Aber es ist natürlich nicht dieser Austausch da. Also das ist schön, dieser Weg dorthin, aber im ambulanten Kontext, da fehlen natürlich dann noch diese Netzwerkstrukturen. Dann telefoniert man vielleicht noch mal kurz, aber es ist natürlich was ganz anderes als im stationären Bereich, wo wir uns auch noch mal schützen können und wo wir auch noch mal fachlich ganz anders eingebettet sind.
Also finde ich jetzt schön zu hören, dass eben auch zu dir Menschen kommen, die eher aufgrund von einer psychischen Erkrankung vielleicht eine Stimmthematik haben, weil ich habe schon häufig den Eindruck, dass auch meine Patienten hier das noch eher abwerten und sagen, na, das ist jetzt alles psychisch bedingt, ich kann irgendwie nicht mehr richtig reden oder ich habe manchmal auch wirklich Menschen, die wirken richtig so dyspraktisch oder apraktisch. Oder dysarthrisch und obwohl es gibt keine neurologische Erklärung dafür und dann denken die, hey, ich bilde mir das alles nur ein und werten das so bei sich selbst ab. Und ich glaube, das ist auch immer noch ein Thema in unserer Gesellschaft halt, dass psychische Erkrankungen einen niedrigeren Stellenwert haben sozusagen.
Ja.
Und dass es dadurch auch vielleicht in der Ambulanz noch gar nicht so auftaucht, weil man denkt, naja, das ist ja psychisch, was kann denn da die Logopädin machen? Mhm. Und das ist tatsächlich einfach nicht wahr. Wir können da einfach von der anderen Seite drauf wirken auf die Symptome und dadurch den Menschen wirklich nachhaltig helfen.
Das ist auch die Rückmeldung. Ich habe jetzt gerade eine Patientin vor Augen, die dann gesagt hat, sie fühlt sich jetzt ernst genommen. Das heißt nicht, sie hat sich unernst bei ihrer Psychologin gefühlt, sondern sie fühlt sich in einem ganz anderen Erleben ernst genommen.
Mhm.
Und bei der Körperarbeit mit Stimme und Tönen und Atmen, das sie gesagt hat, und da erlebt sie sich dann auch wieder als ganz. Und dieses Ganze hat auch nachher in der Psychotherapie ihr sehr viel geholfen.
Ja, also inzwischen gibt es ja auch die Körperpsychotherapie, die verbindet das Ganze noch ein bisschen mehr. Aber wenn es ja eine reine Gesprächstherapie ist, dann ist es gut, dass es so Behandlungsfelder wie uns noch gibt, die einfach auch den Körper noch stärker mit in den Fokus nehmen.
Ja,
also
so.
Auch gerade beim Schlucken habe ich auch eine Patientin, die genau das Gleiche gesagt hat. Sie fühlt sich endlich ernst genommen, weil ich halt sehr genau nachgefragt habe, wo genau, wann genau, bei welchen Konsistenzen und halt so ganz viele Sachen. Und die hat sich auch so, wie du es gerade beschrieben hast, sehr ernst genommen und angekommen gefühlt.
Ja. Bei der Gesprächstherapie, weil du das gesagt hast, weil der ein Zitat war dann von ihr, mir geht da auch oft die Luft aus. Und das hat es auch so schön beschrieben und das war dann wirklich eine gute Kombi. Und es war auch zum Schluss nochmal ein kurzer, aber guter Austausch mit der behandelnden Psychologin. Und weil du jetzt die Schluckstörungen ansprichst, darüber hatten wir auch auf dem Kongress kurz gesprochen, dass ich auch gesagt habe, ja, wir bekommen in letzter Zeit in unserem Netzwerk auch öfter junge Männer, die sich vorstellen mit dem Thema Essen. Ja. Und ja, du kannst sagen, Essstörung, ein Thema, dieses exzessive Muskelaufbau und dann auch die Ernährung drauf ausstellen. Aber genau das, was du gesagt hast, dieses genaue Nachfragen. Wir schauen mit einer Fies rein, wir erklären den Ablauf, wir zeigen, hier ist nichts Gefährliches oder so läuft das ab und das ist okay so. Das ist der erste Einstieg in etwas und auch diese Rückmeldung, ich spüre da etwas, okay, da kann was sein, weil die Schleimhaut trocken ist. Und das klingt jetzt trivial vielleicht für jemand, der uns zuhört, aber wir wissen aus unserer Arbeit ja, wie wichtig diese Wahrnehmung in diesem kleinen, sehr engen Bereich auch sein kann.
Ja, absolut. Was finde ich bei Menschen mit psychischer Erkrankung ein bisschen zu bedenken ist, jetzt im Unterschied zu Menschen mit einer neurologischen Ursache, sage ich jetzt mal, ist, dass die Symptome sehr schwanken können. Also, dass es am einen Tag gut sein kann, am anderen Tag nicht gut. Und dass es gerade, wenn es um so willkürliche Bewegungen geht, meistens stärker betroffen ist. Also so willkürliches Schlucken zum Beispiel ist dann viel schwieriger, wie das passiert dann vielleicht irgendwie aus Versehen so ungefähr und plötzlich ist alles gut und man hat es gar nicht mitbekommen, aber sobald eine Bewusstheit reinkommt, wird es schwierig. Das heißt, da muss man schon ein bisschen gucken, wie man in der Therapie vorgeht. Also da finde ich, die Methoden, die wir dann als Logopädinnen oder Sprachtherapeutinnen anwenden, müssen wir da ein bisschen anders anpassen, als das in der klassischen Therapie ist, weil da das Willkürliche oder Unwillkürliche, finde ich, nicht so das Thema ist. Oder die Symptome konstant auftreten. Ne?
Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich denke immer an unsere Flyer, ne? Wenn es geht um Essen und Trinken bei Schluckstörungen, da steht ja immer Radio aus, Fernseh aus, ne? Die absolute Aufmerksamkeit. Und genau bei dem Patienten war hilfreich, dass wir Fernsehen oder YouTube-Video angeschaut haben oder Radio gehört haben oder so. Also es war genau das Gegenteil, ja.
Ja, Also das ist, weil wir vorhin drüber geredet haben, ob man irgendwie andere Kompetenzen braucht. Also wenn, dann vielleicht die, dass man wirklich sehr individuell gucken muss. Ja. Ja.
Du hast vorhin noch etwas von einer hohen Relevanz gesagt. Ihr sagt, seid ihr auch dabei, forschungsmäßig hier so erste Schritte auch in Deutschland zu gehen. Wie, wenn wir so in Richtung nochmal Schluss unseres Podcasts gehen, kannst du noch was zu diesem Thema der Relevanz? Wo siehst du die Relevanz auch jetzt besonders in Deutschland, wenn wir sehen, international gibt es schon andere Strukturen, gibt es auch andere Bezeichnungen schon dafür? Da denkt man auch schon weiter. Wie würdest du es nochmal beschreiben?
Also, das ist jetzt einfach meine ganz persönliche Sicht, ne? Und meine Berufserfahrung. Ich sehe die Relevanz vor allem bei Menschen, ich gehe jetzt mal von den psychischen Störungsbildern aus, sozusagen zur Orientierung. Ich sehe die Relevanz bei Menschen mit Depressionen und Angststörungen, aber auch bei Menschen mit Schizophrenie, wenn sie in der Negativsymptomatik sind, also nicht in dem High Alert, in der High Alert Phase. Ich sehe die Relevanz bei Menschen mit funktionellen Bewegungsstörungen, also psychogen bedingten Schluckstörungen zum Beispiel, wo es vielleicht jetzt keine primäre psychische Erkrankung oder so gibt, sondern wo das so das erste Symptom ist, das man wahrnimmt. Ich glaube, dass Logopädie vor allem unterstützen kann, wenn es eher in die Richtung ambulante Therapie oder tagesklinische Behandlung geht. Also wenn sozusagen die Primärerkrankung im Bereich der Psyche so schon ein bisschen stabilisiert wurde. Ja, also wenn ich eine Person habe, die als Beispiel jetzt eine schwere depressive Episode hat und nur also einen ganz hohen Handlungsdruck hinsichtlich Suizidgedanken hat, dann ist es schwierig, mit Spezialtherapien, egal ob das Logopädie oder Ergo oder sonst was ist, dann muss man einfach akut handeln und dann ist oft eine hohe Medikation auch bei meinen Patienten hier drin und dann gilt es, das erstmal abzuwarten. Also das als kleines Beispiel. Das heißt, Menschen, die schon so ein bisschen stabilisiert sind und wo es in Richtung Alltag wieder geht, da glaube ich, ist Logopädie und Sprachtherapie ganz, ganz relevant, weil wir eben nicht nur die Symptome behandeln können, sondern auch die laufende Psychotherapie indirekt mit unterstützen, die ja gesprächsbasiert ist. Häufig zumindest. Ja, und dann geht es einfach darum, erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, damit auch andere diese Relevanz erkennen. Also, wenn ich hier leise bin und meine Arbeit so vor mich hin mache oder gerade mehr Kinder habe, dann kriege ich plötzlich auch weniger Anmeldungen von den Erwachsenen. Ja, und wenn ich auf einer Station wieder präsent bin oder mit einer Kollegin stark im Austausch, dann kriege ich da plötzlich ganz viele Anmeldungen. Also das, und das beschreiben auch meine Kolleginnen aus den anderen Häusern, dass es steht und fällt mit unserer Präsenz. Also es liegt im Grunde an uns, diese Relevanz sichtbar zu machen. Ja.
Ihr macht es im Rahmen eines Netzwerkes, so wie wir das am Anfang gesagt haben und du auch schon beschrieben hast. Beim DBL und beim DBS, unseren Berufsverbänden, gibt es einen Arbeitskreis. Ist das ein Arbeitskreis dazu?
Genau. Und da ist schon die Idee, erstmal zu erheben. Also eine Idee könnte sein, zum Beispiel wirklich an Psychotherapeuten und Ärzte heranzugehen, Fragebögen auszuteilen und zum Beispiel Sprach- und Kommunikations- und Schlucksymptome aufzulisten und mal ankreuzen zu lassen und das ins Verhältnis zur psychischen Erkrankung zu setzen, ne? Also bei welcher psychischen Erkrankung beobachtet das Team welche Symptome, ne? Und da fehlt uns einfach noch viel, was wir aber so aus dem internationalen Raum schon auch orientierend nutzen können.
Habt ihr aktuell ein Forschungsprojekt? Seid ihr schon irgendwie dran oder ist das jetzt noch die Ideenfindungsphase, thematische Einordnung?
Genau, also der nächste Schritt wäre eher so auch jetzt diese Fact Sheets anzugehen und Ja, wir sind so kurz vor der Initiierung, würde ich sagen. Wir treffen uns wieder im September und dann, also nach der Sommerpause, werden wir da ein bisschen konkreter werden. Meine Kolleginnen könnten da jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, weil die da so die Feder in der Hand halten, sage ich mal. Und meine eine Kollegin, die Frau Dietrich, macht viel zu diesem Bereich F44.4. Man meinte mit den funktionellen Bewegungsstörungen. Und da gibt es auch schon einiges an Forschung an der Uni Bonn. Da kann man sonst auch noch mal gerne gucken. Ja.
Prima, Theresa, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Gibt es noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, was ich gar nicht gefragt habe, worauf wir in diesem Gespräch nicht gekommen sind? Dann wäre jetzt noch ein Moment, bevor wir uns verabschieden.
Ich möchte höchstens loswerden, dass wir im Team ein neues Teammitglied suchen. Also
Ich habe
wer
gedacht,
gerne
ja.
bei uns arbeiten möchte, meldet euch bei uns.
Also dann sag noch mal, an wen sollen Sie sich dann wenden? Wir haben nämlich deinen Nachnamen überhaupt nicht gesagt.
Ja, das stimmt. Wobei das nicht direkt an mich gehen muss. Also ich bin Theresa Strelz, aber es geht dann an die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, also GEBO heißen wir, am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Und der Leiter unserer Abteilung Sprachtherapie ist der ärztliche Direktor, Professor Kallert.
Gut, ich schreibe das auch in die Shownotes und
Genau.
mal
Dankeschön.
schauen, vielleicht findest du eine Kollegin, einen Kollegen über diesen Podcast. Dann hätte ich gern eine Rückmeldung.
Sehr gerne.
Ja, vielen,
Ich freue
vielen
mich.
Dank. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben, was noch nicht in allen Köpfen, noch nicht in aller Munde ist. Logopädie bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und einen schönen Tag dir, einen schönen Tag dir, liebe Theresa.
Danke dir auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.